beginne mit einer kleinen Geschichte aus meinem eigenen Leben. Und zwar habe ich mich ja 2012 taufen lassen, hier in dieser Gemeinde. Und habe danach, ein paar Leute haben mich sogar darauf angesprochen, dass nach meiner Taufe es etwas schwierig werden könnte. Also einfach, dass es wohl normal ist, dass man da, weil das so ein großes geistliches Ereignis ist, durchaus danach mit Widerständen zu rechnen hat. Bei mir war das dann tatsächlich auch so. Also es war eine sehr schwierige Zeit nach meiner Taufe, so die nächsten 3-4 Monate. Unter anderem hat mich meine damalige Freundin verlassen. Das war recht schmerzhaft. Und zudem war es auch auf der Arbeit, ich war da gerade in der Ausbildung, echt sehr schwierig. Ich habe da gerade im Tagungsbereich gearbeitet, im Hotel. Und da hatten wir eine sehr spezielle Chefin, die so die Eigenschaft hatte, die Mitarbeiter regelmäßig fertig zu machen. Und wo die dann regelmäßig heulend aus ihrem Büro rausgekommen sind. Und damit bin ich gar nicht klargekommen. Also ich war total unsicher und habe gefühlt alles falsch gemacht. Irgendwann hat sie mir dann gesagt, oh, ich weiß nicht mehr, was ich mit dir anfangen soll. Total schwierig. Und auch dieser Tagungsbereich, das war alles so nach Feng Shui ausgerichtet und so Qigong und keine Ahnung was. Man hat einfach gemerkt, es ist irgendwie eine geistlich feindliche Atmosphäre. Ja, also dementsprechend war das eine sehr schwierige Zeit für mich mit vielen Widerständen, die ich durchgehen musste oder überwinden musste. Warum erzähle ich das Ganze? Soll so eine kleine Überleitung sein zu dem Thema heute. An sich heißt es ja mutig in die neuen Zeiten. Und es geht ja um Nehemia, den Bau und vor allem auch um Widerstände heute und wie wir sie überwinden können. Ich komme dann auch später nochmal kurz auf die kleine Geschichte, die ich gerade erzählt habe, zurück. Also wir befinden uns ja eben in der Predigtreihe über Nehemia, jetzt diesen ganzen Juli. Und das Buch Nehemia, das auch so heißt, berichtet uns ja von diesem Mann, der Mundschenk war des Königs Artasasta oder Artaxerxes, auch auf Griechisch genannt, und der dann, das haben wir in den letzten Predigten schon gehört, aber ich fasse es nochmal kurz zusammen, durch Gottes wunderbare Führung diesen Job erstmal lassen sein konnte und nach Jerusalem reisen durfte und vom König wirklich mit allem ausgestattet wurde, um Jerusalem wieder aufzubauen. Der Tempel war ja zu diesem Zeitpunkt bereits wieder aufgebaut, also dann der zweite Tempel im Prinzip. Nur die Stadt an sich lag im Prinzip noch in Trümmern und vor allem war sie ihren Feinden, die ringsherum in großer Vielzahl vorhanden waren, schutzlos ausgeliefert. Also eine Stadt ohne Stadtmauer war damals nicht lebensfähig. Kann man einfach so sagen. Bei uns gibt es ja auch noch eine Riesenstadtmauer, die ist aber mehr so eigentlich zur Dekoration und zum schönen Ausschauen, aber wir brauchen sie ja nicht mehr wirklich. Aber damals war das natürlich komplett was anderes, denn es war regelmäßig so, dass auch Grenzen von Städten oder Ländern verschoben wurden durch feindliche Angriffe von feindlichen Armeen und da musstest du natürlich vorbereitet sein. Und deswegen ging es jetzt bei dieser Mauer, um die es sich ja dann dreht in Nehemia, nicht einfach nur um eine Mauer, sondern wirklich darum auch, dass der Tempel geschützt wird. Also dass der Ort geschützt wird, an dem Gott den Israeliten versprochen hat, dass er dort sein wird, dort anwesend ist. Es gab ja damals noch nicht den neuen Bund, wie wir ihn heute erleben, dass Gott in jedem Glaubenden anwesend ist, sondern da waren die Israeliten tatsächlich auch auf den Ort noch angewiesen. Also Nehemia kommt zurück nach Jerusalem und kurz darauf beginnt er dann auch diesen Bau der Mauer zu organisieren. Und ab dem Beginn der ersten Bauten stellen sich dann Widerstände ein. Und diese Widerstände und die Reaktion von Nehemia wollen wir uns anschauen und einfach schauen, was wir davon übertragen können auf uns. Genau. Okay. Also, wir gehen einfach ein paar Widerstände durch. Ich habe auch den Text mit dabei. Ich lese den kurz vor. Ich drehe mich dazu um, weil der Fernseher da nicht funktioniert. Alles ist, glaube ich, ein bisschen klein. Also Nehemia 2, 19 bis 20. Als das aber Sanballat, der Horoniter, und Tobia, der ammonitische Knecht, und Geshem, der Araber, hörten, also dass die Mauer jetzt gebaut wird, verspotteten und verhöhnten sie uns und sprachen: Was ist das, was ihr da tut? Wollt ihr von dem König abfallen? Da antwortete ich ihnen und sprach: Der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen, denn wir, seine Knechte, haben uns aufgemacht und bauen wieder auf. Ihr aber habt keinen Anteil, noch Anrecht, noch Gedenken in Jerusalem. Ja, also dieser Sanballat, Tobia und Geshem, die kommen häufig vor in diesem Buch. Und ja, die verspotten Nehemia und seine Genossen und ja, sagen so nach dem Motto, also sie wollen sie im Prinzip entmutigen und davon abhalten, diese Mauer zu bauen. Und was vielleicht noch wichtig ist bei diesen drei Leuten, das waren jetzt nicht einfach irgendwelche dahergelaufenen Streuner, die sowieso nichts zu sagen hatten. Dann hätte Nehemia sehr einfach sie ignorieren können. Das waren schon mächtige Leute, die auch teilweise ganze Volksstämme hinter sich hatten. Und deswegen war das schon durchaus bedrohlich, wenn solche Leute jetzt sich einem in den Weg stellen. Ja, wie geht Nehemia jetzt auf diesen ersten Widerstand darauf ein? Zunächst einmal geht er auf ihre Fragen gar nicht ein, die sie ihm stellen, sondern er hat ganz klar seinen Fokus auf Gott und auf der Berufung. Weil er weiß nämlich ganz genau, dass Gott ihn ganz klar zu dieser Aufgabe berufen hat und dass es deshalb auch gelingen wird, weil es nämlich nicht sein eigener Plan ist, sondern Gottes Plan ist. Okay, wir gehen weiter zum nächsten. Ich mache das gerade mal anders. Der nächste Widerstand wird uns dann berichtet in Nehemia 3, 33 bis 38. Ich lese es mal hier vor, dann muss ich mich nicht ständig umdrehen. So. Genau, 3, 33 bis 38. Und es geschah, als Sanballat hörte, dass wir die Mauer bauten, da wurde er zornig und ärgerte sich sehr und spottete über die Juden. Und er sprach vor seinen Brüdern und den Kriegsleuten von Samaria: Was machen die ohnmächtigen Juden? Soll man sie gewähren lassen? Werden sie ein Opfer darbringen? Werden sie es eines Tages vollenden? Werden sie die Steine aus den Schutthaufen wiederbeleben, da sie doch verbrannt sind? Und Tobia, der Ammoniter, war bei ihm und sprach: Sie mögen bauen, was sie wollen. Wenn ein Fuchs hinaufginge, würde er ihre steinernen Mauern zerreißen. Und dann sagt Nehemia: Höre, unser Gott, wie verachtet wir sind, und lass ihre Schmähungen auf ihren Kopf zurückfallen und gib sie der Plünderung preis in einem Land der Gefangenschaft. Und decke ihre Schuld nicht zu und lass ihre Sünde vor dir nicht ausgetilgt werden. Denn sie haben dich vor den Bauleuten herausgefordert. Wir aber bauten weiter an der Mauer, und die ganze Mauer schloss sich bis zur halben Höhe. Und das Volk gewann Mut zur Arbeit. Ja, also der Spott wird jetzt noch ein bisschen deutlicher. Die Sanballat und Tobia sagen so nach dem Motto: Ja, wenn man dagegen pustet, gegen die Mauer, wird die eh wieder einfallen. Was machen diese lächerlichen Juden? Das ist doch alles ein Witz. Hat mich so ein bisschen an die Stimme von dem Riesen Goliath erinnert, als David ihm begegnet und er ihn auch verspottet. Und wir wissen, was mit Goliath passiert ist. Nehemias Reaktion ist Gebet. Und das Tolle dabei ist auch zu sehen, er gibt den Wunsch nach Rache, der ja da relativ natürlich auch hochkommt bei ihm, einfach an Gott ab. Und Gott soll es vergelten. Das ist auch ein biblisches Prinzip. Das kennen wir aus Römer 12, Vers 19, wo auch dann aus 5. Mose was zitiert wird. Da steht nämlich: Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben: Mein ist die Rache. Ich will vergelten, spricht der Herr. Das ist schon mal die Reaktion von Nehemia. Und dann ist auch der Fokus direkt wieder auf der Arbeit, dass sie sich einfach auf das konzentrieren, was sie gerade beeinflussen können. Es geht dann aber noch weiter in Kapitel 4, 1 bis 3. Als es geschah, als Sanballat und Tobia und die Araber, die Ammoniter und die Aschdoditer hörten, dass die Wiederherstellung der Mauer von Jerusalem fortschritt und dass die Lücken sich zu schließen begannen, da wurden sie sehr zornig und sie verschworen sich alle miteinander, dass sie kommen und gegen Jerusalem kämpfen und Verwirrung anrichten wollten. Wir aber beteten zu unserem Gott und stellten Wachen gegen sie auf, Tag und Nacht zum Schutz vor ihnen. Also wir merken, es ist schon eine Steigerung dabei. Jetzt haben die Feinde wirklich auch Pläne, da tatsächlich militärisch einzugreifen und sich zu verschwören. Und es wird wirklich immer bedrohlicher, weil die Stadt ja nach wie vor nicht wirklich ausreichend geschützt ist. Wie reagiert Nehemia? Er betet, wieder haben wir da das Gebet, oder alle beten eigentlich, wir aber beteten zu unserem Gott, heißt es. Und er reagiert auch mit ganz praktischen Maßnahmen, Wachsamkeit. Er stellt Wachen auf, die Tag und Nacht das Ganze bewachen und teilt dann später, das habe ich jetzt nicht vorgelesen, sie arbeiten dann weiter, aber er teilt die Leute dann auf in Leute, die bewachen und Leute, die aufbauen. Genau. So geht es dann auch weiterhin gut. Gott segnet das Ganze. Und dann geht es weiter in ein weiterer Widerstand in Nehemia 6, 1 bis 9. Und es geschah, als Sanballat, Tobia und Geschem, der Araber, und unsere übrigen Feinde erfuhren, dass ich die Mauern gebaut hatte und dass keine Lücke mehr daran war, obwohl ich zu jener Zeit die Torflügel noch nicht in die Tore eingehängt hatte. Da sandten Sanballat und Geschem zu mir und ließen mir sagen, komm und lass uns in den Dörfern in der Ebene Ono zusammenkommen. Sie hatten aber im Sinn, mir Böses anzutun. Da sandte ich Boten zu ihnen und ließ ihnen sagen, ich habe ein großes Werk zu verrichten. Darum kann ich nicht hinabkommen. Warum sollte das Werk stillstehen, wenn ich es ruhen lasse und zu euch hinabkomme? Sie ließen mir aber viermal das Gleiche sagen und ich gab ihnen die gleiche Antwort. Da ließ mir Sanballat zum fünften Mal das Gleiche durch seinen Diener sagen. Der kam mit einem offenen Brief in der Hand. Darin stand geschrieben, unter den Völkern verlautet und Gasmu sagt, dass du mitsamt den Juden einen Aufstand vorhast. Darum würdest du die Mauer bauen und du wolltest ihr König sein, so sagt man. Und du hättest dir auch Propheten bestellt, die von dir in Jerusalem ausrufen und sagen sollen, er ist König von Juda. Nun wird der König diese Gerüchte hören. Darum komm, wir wollen miteinander beraten. Ich aber sagte zu ihm und ließ ihm sagen, nichts von dem, was du sagst, ist geschehen. Aus deinem eigenen Herzen hast du es erdacht. Denn sie alle wollten uns furchtsam machen und dachten, ihre Hände werden schon ablassen von dem Werk und es wird nicht vollendet werden. Nun aber stärke du meine Hände. Also hier kommt jetzt ein bisschen Strategiewechsel von den Gegnern von oder Feinden von Nehemia. Sie versuchen ihn an einen entlegenen Ort zu locken und ihn dann wahrscheinlich umzubringen. Aber er antwortet ihnen jedes Mal das Gleiche. Sie schicken ihm ja fünfmal den Brief und beim fünften Mal sagt er ihnen dann auch klar als Antwort, ja, das ist alles Lüge, das habt ihr euch alles selber ausgedacht. Ich weiß ganz genau, was ihr da im Schilde führt. Man kann hier sehen, Nehemia ist wirklich ein weiser Mann und auch vorsichtig, also eine gesunde Vorsicht. Er hat eine sehr gute Menschenkenntnis, kann seine Feinde unfassbar gut einschätzen. Ich denke, da hat ihm Gott sicherlich auch geholfen in der Situation. Und er erkennt einfach ihre Lüge und dass sie ihm eine Falle stellen wollen. Das spricht auch für seine Reife und seine geistliche Reife. Also er sendet dann die Boten und gibt eine klare Absage. Und bei der letzten Botschaft eben erkennt er auch, dass es eine reine Erfindung war von Sanballat, was er ihm da gesagt hat. Und dann in Vers 6, Vers 9 noch ganz wichtig, er bittet Gott, seine Hände zu stärken. Also er verlässt sich nicht auf die eigene Kraft und Weisheit und seine Ressourcen, sondern er bittet auch Gott um all das und gibt es alles Gott hin. Einen Widerstand schauen wir uns noch an. Der ist dann kurz später in 6, oder einen Vers sogar nur später, Kapitel 6, 10 bis 14, das lese ich noch kurz vor. Und zwar, und ich kam in das Haus Schemajas, des Sohnes Delajas, des Sohnes Mehetabels. Der hatte sich eingeschlossen und sprach, wir wollen zusammenkommen im Haus Gottes, im Innern des Tempels und die Türflügel des Tempels schließen. Denn sie werden kommen, um dich umzubringen. Und zwar werden sie bei Nacht kommen, um dich umzubringen. Ich aber sprach, sollte ein Mann wie ich fliehen? Und wie könnte ein Mann wie ich in den Tempel gehen und am Leben bleiben? Ich werde nicht hineingehen. Denn siehe, ich merkte wohl, nicht Gott hatte ihn gesandt, sondern er sprach durch diese Weissagung über mich, weil Tobia und Sanballat ihn angeworben hatten. Und zwar war er zu dem Zweck angeworben worden, dass ich in Furcht geraten und dementsprechend handeln und mich versündigen sollte, damit sie meinen Namen verunglimpfen und mich verlästern könnten. Gedenke, mein Gott, dem Tobia und dem Sanballat nach diesen ihren Werken, auch der Prophetin Noatia und den anderen Propheten, die mir Furcht einjagen wollten. Also hier ist jetzt nochmal eine letzte Strategie der Feinde, und das Heftige an der Stelle ist jetzt, dass der Widerstand nicht so von außen kommt, sondern tatsächlich von innen. Also es war jetzt jemand, der eigentlich Teil von Juda war, vom Volk Israel. Und dieser Schemaja berichtet ihm jetzt von diesen angeblichen Mordplänen und dass Nehemia sich jetzt verstecken muss, am besten im Inneren des Tempels. Und das ist natürlich eine Lüge, aber auch eine Falle, dadurch, dass, wenn Nehemia jetzt in den Tempel gehen würde, er sich versündigen würde, weil er ist kein Priester und er darf den Tempel nicht betreten. Das ist ganz klar im Gesetz geschrieben. Und er soll jetzt aber aus Angst im Prinzip da reingedrängt werden und sich versündigen, damit die Feinde dann einen Grund haben, ihn auch anzugreifen. Nach dem Motto, er hat sich versündigt, er ist kein guter Leiter, er hat ja Gottes Gesetz gebrochen und so weiter. Auch hier zeigt Nehemia wieder Weisheit und einen klaren Verstand. Auch vor allem Wissen natürlich über das Gesetz, dass ihm vollkommen klar ist, wenn ich das tue, dann versündige ich mich. Und dann hätten die Feinde eben einen Angriffspunkt. Und dann auch hier kommt wieder dieser Punkt, dass er die Rache an Gott abgibt. Nach diesen ganzen Widerständen kommt es dann dazu, dass die Mauer tatsächlich vollendet wird. Die Feinde verlieren ihren Mut und fangen an, sich zu fürchten, weil sie einfach merken, dieses Werk ist von Gott getragen und niemand kann dem wirklich wehren oder das verhindern. Der Bau hat dann so um die 52 Tage gedauert, wird berichtet. Fertiggestellt ungefähr im Jahr 445 vor Christus. Und der Tempel, der davor gebaut wurde, da hat es wesentlich länger gedauert, weil es da auch zwischendurch durch einen Brief der Feinde an den damaligen König dazu kam, dass der Tempelbau gestoppt werden musste. So ungefähr 16 Jahre lang musste das gestoppt werden, habe ich gelesen. Also da war das auch nochmal ziemlich heftig davor. Zusammenfassend können wir also schon mal folgende Punkte ausmachen, die Nehemia geholfen haben, diese Widerstände zu überwinden. Es war natürlich Gebet, der Fokus auf Gott, eine klare Berufung. Also er wusste wirklich ganz genau, was Gott von ihm wollte und was Gottes Wille war oder ist. Menschenkenntnis, er konnte seine Feinde sehr gut einschätzen. Weisheit und klarer Verstand, auch im Organisieren von den Wachen und dem Aufteilen der Arbeiter und so weiter. Gute Kenntnis der Bibel und des Gesetzes und dass er eben seinen Wunsch nach Rache bei Gott abgegeben hat. Man kann sehen, Nehemia ist wirklich ein sehr guter Leiter gewesen, ein besonnener und dennoch leidenschaftlicher Diener Gottes, der durch seine klare Berufung mutig, trotz aller Widerstände, das getan hat, wozu Gott ihn beauftragt hat. Wie lässt sich jetzt das Ganze auf unsere Situation übertragen? Auch wir wollen ja bauen und kommen aber irgendwie gar nicht dazu. Ich habe mir vom Erwin mal so ein bisschen eine kleine Übersicht geben lassen, weil ich es auch nicht mehr ganz wusste, seit wann gibt es eigentlich diese Pläne und so weiter. Also die Überlegung an sich zu renovieren und zu bauen gibt es schon eine ganze Weile. Also ich bin ja, als ich in die Gemeinde gekommen bin, das erste Mal war 2011. Da gab es auch schon Überlegungen. Damals war das noch, dass wir vielleicht umziehen und in ein anderes Gemeindehaus ziehen oder komplett woanders bauen. Und vor ungefähr 5 Jahren ging es aber mit dieser Planung los, hier dieses Haus um- und auszubauen. Dann mit Hilfe mit dem Architekten, dem Martin Schroth. Aber bisher ist ja noch nichts, also es ist nicht nichts passiert, aber wir haben noch nicht angefangen zu bauen. Und das sagt, glaube ich, schon einiges aus. Weil da gab es eine Menge Widerstände. Also zunächst einmal musste dieser Antrag für den Umbau beim Bauamt eingereicht werden. Von dort ging es dann an den Baukunstbeirat, wo wir wohl zweimal vorstellig werden mussten. Dann gab es noch dieses Problem mit der Ecke an der Grundstücksgrenze, diese 3,5 Quadratmeter, die der Stadt ja gehört haben und nicht uns. Die mussten dann noch gekauft werden, damit es überhaupt eine Genehmigung gibt. Allein das Thema hat sich dann noch ein Jahr hingezogen. Dann folgten noch unzählige Besprechungen mit verschiedenen Ämtern. Auch die Nachbarn müssen natürlich zustimmen und da gibt es auch Verzögerungen, weil wir da teilweise nur über den Anwalt wohl kommunizieren können. Seit einem Jahr geht es außerdem noch um den Lärmschutz, wenn hier gebaut wird. Das muss auch geklärt werden. Und Erwin hat gemeint, müsste eigentlich so in circa 4 Wochen durch sein, hoffentlich. Ja, und nach diesem Gutachten hoffen wir dann, dass auch die Nachbarn zustimmen und die Genehmigung erteilt wird. Und dann können wir anfangen, die Finanzen aufzustellen und wir als Gemeinde müssen dem dann natürlich als letztes unser Ja geben. Also ihr merkt, denke ich, dank dieser kleinen Aufzählung, auch wir haben echt eine Menge Widerstände jetzt durch oder sind immer noch dabei, die zu überwinden und sind einige ja noch immer nicht überwunden. Und wir wissen natürlich aus der Geschichte von Esra und Nehemia, dass auch Bauprojekte, die von allerhöchster Priorität für Gott sind, also wie jetzt der Tempelbau, dass auch die wirklich lange Zeit brauchen können und dass auch da Widerstände passiert sind und die auch teilweise erstmal verhindert wurden, wie jetzt der Bau des Tempels, wo dann viele Jahre das einfach stillgelegen hat. Das heißt für uns, nur weil jetzt Widerstände auftauchen bei diesem Plan für den Umbau, heißt es nicht, dass wir auf dem falschen Weg sind. Weil Widerstände können ja einerseits bedeuten, dass Gott unsere Pläne absichtlich nicht gelingen lässt, weil er vielleicht was ganz anderes vorhat oder weil es erst später so stattfinden soll. Oder es bedeutet gerade, dass wir auf dem richtigen Weg sind und der Teufel und die Welt und Mächte uns versuchen, Steine in den Weg zu werfen. Deswegen auch so ein bisschen meine Geschichte am Anfang, wo ich einfach gemerkt habe, ich habe mich für Jesus entschieden und da sind Widerstände gekommen. Aber natürlich ist mir dann nicht im Traum eingefallen, dass ich jetzt sage, ach, das mit Jesus ist mir doch zu anstrengend, das lasse ich lieber. Sondern ich wusste natürlich ganz genau, dass es gibt nur Jesus und sonst niemand. Das ist der einzige Weg. Genau, und da jetzt diese Widerstände ja da sind, die wir erleben, ist es, glaube ich, wirklich gut, dass wir auch diese 2 Gebetstreffen gemacht haben. Und vielleicht brauchen wir sogar noch mehr davon, weil bei Nehemia ist es so schön zu sehen, er war so mutig und er hat diese ganzen Widerstände überwunden, weil er eben zu 100% überzeugt war von seiner Berufung. Er wusste, das ist dran und das möchte Gott und dazu ist er berufen. Das war ganz klar, daran hatte er keinen Zweifel. Und genau wie ich eben am Anfang mit der Geschichte, die ich erzählt habe, auch ich hatte keinerlei Zweifel, dass ich zu Jesus gehören will und dass das meine Berufung ist. Daher ist jetzt die Frage an uns, wissen wir uns klar berufen, diesen Bau und diesen Umbau auch durchzuführen? Haben wir das klare Ja Gottes? Und zwar nicht nur ein paar unter uns, ein paar Leute, sondern wirklich wir alle. Oder zumindest, wenn nicht wir alle, die absolute Mehrheit. Und ich habe mich schon ab und zu gefragt, die letzten Jahre, ob das jetzt wirklich Gottes Wille ist mit dem Umbau. Weil man sich dann natürlich, man kommt schon ins Grübeln. Ja, also wie dieser Umgang mit diesen Widerständen bei uns sein muss, ist klar. Wir müssen immer wieder ins Gebet gehen. Und zwar nicht nur mal 10 Minuten einmal jährlich, wenn das Thema mal vorgestellt wird wieder, sondern wirklich da dranbleiben und rausfinden, was Gott darüber denkt. Was denkt er über die Sache? Was ist sein Plan? Und Mühe, Weisheit und Arbeit haben wir ja schon sehr viel eingesteckt, also Einzelne, der Erwin und andere auch. Da wurde ja schon sehr viel reingesteckt. Daran mangelt es jetzt nicht, glaube ich. Auch nicht an fehlender Menschenkenntnis oder dass wir irgendwie Rachegelüste haben gegen die Nachbarn. Ich glaube auch nicht, dass das ein Problem ist bei uns. Was wir also einfach vielleicht zusätzlich noch dazu brauchen, ist die geistliche Dimension von dem Ganzen zu erkennen. Dass wir den Fokus auf Gott halten und bereit sind, seinen Willen auch zu akzeptieren. Auch wenn jetzt sein Wille tatsächlich sein sollte, dass dieser Umbau nicht stattfinden soll. Sind wir dazu bereit? Und wenn es Gottes Wille ist und diese ganzen Widerstände kommen, sind wir uns bewusst, dass es auch ein geistlicher Kampf sein kann. Und dass wir auch in diesem Fall dazu aufgerufen sind, den geistlichen Kampf aufzunehmen und den Feind zurückzudrängen. Im Gebet und mit der Bibel, mit seinem Wort, mit Gottes Wort. Dass wir auch anfangen, das Problem nicht immer so aus der weltlichen Perspektive zu betrachten. Ich glaube, wir in Deutschland neigen sehr dazu. Ich kenne das ein bisschen aus anderen Ländern, wo vielmehr auch diese geistliche Dimension gesehen wird, weil es ist ja so, die geistliche Welt existiert. Sie ist genauso real wie diese Welt, die wir hier vor Augen sehen. Dass wir uns darauf einstellen. Wenn du jetzt merkst, dass so geistliche Kampfführung und Worte aus der Bibel proklamieren, ist das nicht irgendwie eher was für so Charismatiker und so, kann ich dir sagen, auch aus eigener Erfahrung, es ist ganz sicher nicht. Nimm das wirklich ernst und lasst uns das wirklich ernst nehmen, auch in unserem eigenen Leben, dass wir da auch sensibel werden, gerade so diese kleinen Stimmen, die vielleicht immer wieder kommen und uns entmutigen wollen. Das muss nicht immer unsere eigene, schwache, blöde Natur sein, sondern es kann durchaus sein, dass es von dem Teufel auch kommt. Und da ist die Bibel wirklich, die wird nicht umsonst Schwert genannt, ein unfassbares Werkzeug, was wir nutzen können in diesem Kampf, um das abzuwehren. Ein abschließender Gedanke zu dem Punkt jetzt noch, zu unserer Situation. Für uns ist natürlich wichtig zu wissen, Gott ist nicht interessiert an Steinen, Türen, Dächern, Fenstern, Aufzügen oder sonstigen Materiellen, sondern er ist an Menschenherzen interessiert. Das bringt mich zu meinem letzten Punkt. Wo geht's hin mit uns als Gemeinde und auch persönlich? Ich muss mal. Ah ja, okay, da hat jemand mitgeklickt. Okay, sehr gut. Ich hatte in der Vorbereitung so ein bisschen das Gefühl, dass es in dieser Predigtreihe und auch mit diesem ganzen Bauprojekt um mehr geht als nur um dieses Haus. Natürlich wollen wir wissen, wo wir uns in Zukunft treffen können. Und das Haus wird auch nicht jünger und es sind Reparaturen nötig. Das ist klar. Das sind ganz praktische Fragen, die wir auch beantworten müssen. Das ist ganz klar. Aber wenn wir uns jetzt mal vorstellen, wir fangen jetzt an zu bauen und vollenden das Ganze. Jetzt haben wir dann dieses prächtige neue Gemeindehaus, haben mehr Platz, haben einen Aufzug und so weiter, Dachterrasse, alles drum und dran. Aber wozu dieses Haus da sein soll, ist ja nicht einfach schön auszusehen und praktisch zu sein und geräumig zu sein. Es soll als Treffpunkt dienen für die Gemeinde Gottes. Es soll ein Ort sein, an dem Gott erlebbar ist. Und dieses Haus an sich wird uns als Gemeinde trotz seiner Schönheit nicht näher zu Gott bringen oder uns mehr Licht machen in dieser Stadt. Das kann das Haus nicht. Es ist Materie. Also nochmal, Gott geht es wirklich in erster Linie um Menschenherzen. Es geht ihm um uns. Wir sind der Tempel. Du bist der Tempel Gottes, des Heiligen Geistes. Das hat Tobi auch letzte Woche in seiner Predigt erwähnt. Und es sagt die Bibel ganz ausdrücklich. Wie können wir also sicherstellen, dass wir nicht nur dieses Haus hier erneuern, sondern auch unsere Herzen? Auch das hat Tobi letzte Woche angesprochen, dass auch wir geistliche Erneuerung brauchen. Die Frage, die wir uns stellen sollten, ist, was sagt der große Architekt Jesus Christus über unsere Herzen? Sind die vielleicht auch aus den 60ern oder 50ern und mittlerweile ganz schön staubig, altmodisch, hart, launisch, knirschend, dreckig, also sündig, zornig, verbittert, resignierend oder ähnliches geworden? Seien wir ehrlich zu uns einfach mal. Sind wir Licht in dieser Stadt? Können Menschen Jesus in uns erkennen oder ist das Spiegelbild verblichen mittlerweile? Sind wir von tiefem Frieden und von großer Freude und Liebe bestimmt? Wenn wir eine der Gemeinden gewesen wären, die in der Offenbarung beschrieben werden, in diesen Sendschreiben, da gibt ja Jesus so eine richtige Bewertung ab. Wenn wir da drin stehen würden, was würde er schreiben? Wie fiele sein Urteil aus? Ich kann das nicht beantworten, weil ich kann nicht in eure Herzen schauen. Ich kann ein bisschen in meins schauen und da sehe ich auch Gutes, aber auch viel nicht so Gutes. Und ich habe eben das Gefühl, dass wir als Gemeinde so ein bisschen an einem Scheideweg stehen. Wir leben ja in turbulenten Zeiten. Wir haben gerade hoffentlich vielleicht die Corona-Pandemie hinter uns gelassen. Und die hat auch Spuren hinterlassen, vor allem in Form von Menschen, die auch nicht mehr kommen. Es gibt Krieg in Europa, die Inflation nimmt zu, die geistliche Atmosphäre in Deutschland verändert sich, alles wird irgendwie immer verrückter, schneller, digitaler und so weiter. Und da wollte ich euch noch was vorlesen, was Jesus gesagt hat, als seine Jünger ihn gefragt haben, was ist denn das Zeichen, dass das Ende der Welt bevorsteht? Da hat er gesagt, gebt Acht, dass euch niemand irreführt, denn viele werden unter meinem Namen auftreten. Sie werden behaupten, sie seien der Messias und werden viele irreführen. Ihr werdet von Kriegen hören, ihr werdet hören, dass Kriegsgefahr droht. Lasst euch dadurch nicht erschrecken. Es muss so kommen, aber das Ende ist es noch nicht. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Hungersnöte und Erdbeben werden bald diese Gegend heimsuchen und bald jene. Doch das alles ist erst der Anfang. Es ist wie der Beginn von Geburtswehen. Und man wird euch verraten, verfolgen und töten. Um meines Namens willen werdet ihr von allen Völkern gehasst werden. Viele werden vom Glauben abfallen. Sie werden einander verraten, sie werden einander hassen. Falsche Propheten werden in großer Zahl auftreten und viele irreführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird bei den meisten die Liebe erkalten. Wer aber bis ans Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Und die Botschaft vom Reich Gottes wird in der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker sie hören. Dann erst kommt das Ende. Jesus sagt also, dass es in der letzten Zeit, und ich glaube, wir sind in der letzten Zeit, nicht einfacher wird. Im Gegenteil. Können wir uns also als Gemeinde zurücklehnen und entspannen? Ganz sicher nicht. Denn die Entscheidung, eine Gemeinde Gottes sein zu wollen und zu Jesus gehören zu wollen, wird, denke ich, in Zukunft immer mehr von uns abverlangen. Auch wird in Zukunft bestimmt mal auch Opfer von uns verlangen. Jesus sagt es ganz klar, dass bei den meisten sogar die Liebe erkalten wird. Wir stehen also am Scheideweg, wo wir als Gemeinde und auch jeder für sich persönlich natürlich den Weg wählen müssen. Gehen wir den entspannten Weg, wo wir nicht wirklich was verändern wollen, außer vielleicht im Gemeindehaus. Aber sonst passt ja alles. Wir haben unser noch bequemes Leben, sind darauf fokussiert, auf unseren Komfort, Einkommen, unsere Familie, unsere Altersvorsorge, was der Heinz Günther in seiner Predigt auch mal aufgezählt hat, unseren Urlaub. Das sind alles gute Sachen. Aber worauf liegt unser Fokus? In dem Fall, wenn wir nur unser bequemes Leben im Blick haben, werden wir schleichend immer ähnlicher dieser Welt und werden in Sünde verstrickt, werden mutlos hin und her geworfen vom Auf und Ab des Lebens und eben in der Liebe erkalten. Oder wir gehen den Weg von Jesus, den Weg des Kreuzes, wo wir unser Leben hingeben, es verlieren, um es zu gewinnen. Wo wir bereit sind, uns von Jesus verändern zu lassen und seine Nähe noch mehr suchen als je zuvor. Mir ist in der Vorbereitung dieser Vers nochmal ganz wichtig geworden. Ihr habt ihn vielleicht noch von der Jahreslosung in Erinnerung vor ein paar Jahren. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Psalm 73, Vers 28. Die Nähe zu Gott, das an ihm dranbleiben, ihn suchen, sich an ihn klammern, das ist lebensnotwendig für uns als Gemeinde und auch für uns persönlich. Und wir brauchen das mehr als je zuvor. Denn ohne das wird es in Zukunft vielleicht dieses Haus noch geben, aber es wird leer sein, geistlich leer und vielleicht sogar auch physisch leer und hätte damit seinen Zweck verfehlt. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Wir nehmen mit, dass Nehemia trotz seiner klaren Berufung für den Wiederaufbau Jerusalems viele Widerstände zu überwinden hatte. Gott hat ihn davon nicht verschont, das war nicht alles easy. Ihm ist es dann gelungen, das zu überwinden und zu schaffen, vor allem durch Gebet und seinen Fokus auf Gott und seine Berufung. Er hat dies auch geschafft durch von Gott geschenkte Weisheit und Menschenkenntnis. Und auch wir stehen heute, was den Bau betrifft, aber vielleicht auch in unserem persönlichen Leben, immer wieder vor Widerständen und können von Nehemia lernen, unseren Blick immer wieder auf Gott zu richten, seine Möglichkeiten zu sehen und nicht unsere und beharrlich zu sein im Gebet. Und das ist lebensnotwendig für uns als Jesus-Nachfolger, aber auch als Gemeinde, standhaft zu bleiben und alles daran zu setzen, nahe bei Gott zu sein. Nicht nachzulassen, nicht in Bequemlichkeit zu verfallen. Ich spreche da wirklich auch zu mir selber. Das kenne ich nur zu gut. Aber wirklich an Gott festhalten, sich an ihn zu klammern. Und ich denke, die folgende Zeit wird nicht nur zeigen, ob wir das Haus neu umbauen können, sondern auch, ob wir eben als Gemeinde in Zukunft da sein werden. Ob wir einen Unterschied in Zukunft machen werden. Ich glaube, dass Gott uns mit allem ausstatten kann, was wir dazu brauchen, und er wünscht sich das. Ja, ich bin am Ende der Predigt angekommen.